Geschichten mit Zukunft. Der Podcast zum Thema Leben und Arbeiten in Lübeck. Wir sprechen mit Entscheiderinnen, Kulturschaffenden, kreativen und innovativen Menschen und jeder Menge interessanter Persönlichkeiten aus Lübeck und zeigen die Vielfalt unserer Stadt.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Geschichten mit Zukunft zum Thema Leben und Arbeiten in Lübeck. Heute mit Julia Sahre und Christoph Haß. Mein Name ist Dario Arndt und ich freue mich sehr, heute mit meinem Kollegen Lukas Braun und natürlich unseren Gästen über das Thema Digitalisierung zu sprechen. Ein Thema, das uns alle schnell eingeholt und hoffentlich nicht zu viele überholt hat, denn Digitalisierung ist, wenn man es richtig machen will, heute eine Führungsaufgabe. Denn ein weit verbreitetes Missverständnis ist die Annahme, und ich zitiere heute aus dem Praxispapier der Posseel Digital, dass KI unabhängig von der Datenqualität einen Mehrwert bietet. Denn es gilt nach wie vor Shit in, Shit out. Und deshalb freuen wir uns, heute sehr kompetente Gäste bei uns zu haben, die uns dabei unterstützen, das Thema mit euch aufzubereiten, und sagen nochmal herzlich willkommen zu Julia Sahre, Geschäftsführerin der Hanse Innovation Campus GmbH, und Christoph Haß, Geschäftsführer der Posseel Digital GmbH.
Ja, herzlich willkommen auch von mir. Vielen Dank, Dario. Bevor wir gleich inhaltlich reingehen, würde ich euch gerne die Möglichkeit geben, mal 2, 3 Sätze zu euch zu sagen, was ihr so macht in eurer Position, in eurer Funktion, in den jeweiligen Unternehmen. Julia, vielleicht magst du starten.
Ja, ganz lieben Dank erstmal für die Vorstellung und die Einladung. Wir in der Hanse Innovation Campus GmbH vernetzen die Wirtschaft und die Wissenschaft mit dem Forschungs- und Innovationsverbund Hanse Innovation Campus Lübeck, um den Transfer von Wissen, aber auch Technologie vom Campus in die Wirtschaft zu befördern. Und auch im Bereich Digitalisierung, und deswegen sind wir heute hier.
Genau.
Super wichtiges Thema, vielen Dank. Ja, auch von meiner Seite, Posseel Digital GmbH, vielleicht das nur als Einordnung, weil ja die Hörerinnen und Hörer viel aus Lübeck vielleicht kommen und Umgebung. Ein Teil der Posseel-Gruppe kennt man ja vor allen Dingen von der Stiftung hier in Lübeck, aber die Stiftung ist sozusagen die Gesellschaft, darunter hängt eine Unternehmensgruppe mit über 200 Industrieunternehmen, mittlerweile recht groß, knapp 7 Milliarden Euro Umsatz, und Posseel Digital ist der jüngste Geschäftsbereich, eine eigene Beteiligungsholding. Und wir versuchen, abgeleitet von der Fragestellung, wie sieht die Zukunftsfähigkeit der Posseel-Gruppe aus, also eines typischen industriellen Mittelständlers, weil die meisten Posseel-Unternehmen sind klein, kleine klassische Mittelständler, gar nicht so groß, die Frage zu stellen, was brauchen die eigentlich, um sich transformieren zu können. Da haben wir mittlerweile ein Portfolio von 10 Beteiligungen aufgebaut, die alle darauf einzahlen, so einen Mittelständler Zukunft zu machen. Und meine Rolle ist in dem Fall, die Beteiligung zu entwickeln, die Brücke zu schlagen zur Posseel-Gruppe und am Ende des Tages ein Angebot aufzubauen über Beteiligungen, die wir eingehen, die sozusagen diese Zukunftsfähigkeit bereitstellen.
Vielen Dank. Dann lasst uns gerne mal inhaltlich reingehen. Wir haben es mit einer relativ fluffigen Einstiegsfrage erstmal angedacht. Vielleicht sagt ihr mal auf einer Skala von 1 bis 10, wo steht der Durchschnittsmittelständler beim Thema Datennutzung, Digitalisierung heute?
Ich glaube, das ist ganz schwierig. Ich glaube, wenn wir von Digitalisierung sprechen, sind sie viele Unternehmen schon viel weiter, als man das immer so hört. Also ich glaube, da kann man bestimmt auch schon bei dem einen oder anderen 6, 7, 8, also eher im größeren Teil geben. Ich glaube, es ist aber immer die Frage, was bedeutet dieses Wort eigentlich? Das ist ja ein Thema, was wir schon seit Jahren drüber sprechen. Wenn ich aber auf Daten gucke, und das ist, glaube ich, ein Thema, was wirklich eine Herausforderung vor allem bei kleineren, mittleren Unternehmen ist, und es wurde eigentlich wie so eine Art Brandbeschleuniger immer relevanter, weil wir uns jetzt alle mit KI beschäftigt haben und nicht nur wir geben irgendwie ein bisschen was bei ChatGPT ein, sondern wirklich in den Prozessen, in den Unternehmen. Und da fällt auf einmal auf, dass unsere Daten halt echt nicht im guten Zustand sind, weil diese ganzen KIs, die wir dort in die Produktion bringen, bei uns auch in der Gruppe, halt keine guten Ergebnisse erzeugen. Und das heißt, muss ich meine Daten aufbereiten, bevor ich über irgendwelchen tollen KIs spreche. Und deswegen würde ich dem eher eine 3 oder 4 geben, das Datenthema.
Okay, spannend. Wie würdest du das einschätzen? Gerne auch differenziert zwischen Digitalisierung und Daten, wie Christoph das gemacht hat.
Ja, ich finde das ein bisschen schwierig, das auf einer Skala einzuordnen. Ich sehe aber ein großes Potenzial, die Daten noch besser zu strukturieren und auch zu nutzen und in die Anwendung zu bringen. Deswegen würde ich mich da vielleicht gar nicht auf eine Zahl festlegen wollen, sondern eher einen Appell aussprechen, dass es doch lieber noch ein bisschen mehr genutzt wird und das Potenzial erkannt und ja, vorangetrieben wird.
Könntest du das vielleicht nochmal verdeutlichen am Beispiel des SIG, was ihr dafür tun könntet? Also du hast ja jetzt gesagt, okay, ich würde nicht sagen, die bewegen sich da oder da, die Unternehmen, der Mittelstand, sondern mit Blick auf die Tatsache, dass Bedarf vorhanden ist, vielleicht nochmal herausarbeiten, wo ihr euch in diesem Kontext seht?
Genau, also wir haben ganz viele sehr kompetente Menschen in den Forschungseinrichtungen, die sich sehr gerne mit den Mittelständlerinnen und Mittelständlern befassen und einfach mal gucken, wo sie gerade stehen und unter anderem auch die Prozesse einmal angucken und wo müssen Daten überhaupt genutzt werden oder wo können sie sinnvoll eingesetzt werden, um dann die Prozesse eben auch anzupassen. Also da unterstützen wir eigentlich so gerade am meisten, die Prozesse mit den vorhandenen Daten in Einklang zu bringen.
Okay, und Christoph, nochmal an dich die Frage, Daten statt Bauchgefühl. Wenn du die Skala nochmal betrachtest, wie viel Bauchgefühl ist dennoch vorhanden aus deiner Erfahrung heraus?
Ich glaube, man muss das halt auch sehr differenzieren. Deswegen bin ich da schon dabei, was Julia gesagt hat, dass man es nicht auf einen Kamm scheren kann, das ganze Thema. Aber ich sag mal, wenn wir jetzt mal anfangen, vielleicht ein gutes Beispiel von einem großen Produktionsunternehmen von uns hier auch aus dem Norden. Wir fangen an, die Produktion zu digitalisieren. Ja, das ist irgendwie weniger Papier, dass Abläufe sauber strukturiert sind. Gibt's, kann man verschiedene Beispiele machen. Jetzt fallen da ja ganz viele Daten an. Jetzt ist ja nur wenn ich digitalisiere, irgendwelche Prozesse besser abbilde, muss ich ja auch, kann ich jetzt hier auch was machen. Und ich glaube, das ist ja der Punkt. Was mache ich aus diesen Daten, die anfallen? Wie kann ich da mehr Erkenntnisse rausziehen? Ja, bei uns sind das so Stichworte Betriebsdatenerfassung, Maschinendatenerfassung. Das sind so, wo ich Hebel habe. Und ich glaube, das ist die Kernfrage. Wo habe ich eigentlich einen großen Hebel auf Basis der Daten, wo ich wirklich Nutzen draus ziehen kann? Und da ist jedes Unternehmen ja anders. Ich würde immer gucken, erstmal in die Kernwertschöpfungsprozesse reinzugucken. Und wenn ich ein Produktionsunternehmen bin, dann muss ich halt in die Produktion reingucken. Wenn ich jetzt mal auf Possil Digital gucke, am Ende manage ich ja auch unter anderem Beteiligungen. Das heißt, ich gucke sehr stark auf Finanzkennziffern. Und da versuchen wir sehr datengetrieben ranzugehen. Wenn man das mal jetzt konkret fasst, ist für mich so ein gutes Beispiel, wenn ich mir unsere Beteiligung angucke und ich sehe, was haben die eigentlich gerade für einen Auftragseingang und einen Auftragsbestand. Ja, und das hört sich jetzt so trivial an, aber es gibt ohne Ende Mittelständler, auch Startups, wie auch immer, die nicht sauber tracken können und verstehen, was ist eigentlich mein Auftragsbestand und mein Auftragseingang. Nur wenn ich heute weiß, mein Auftragseingang oder Bestand liegt bei, keine Ahnung, 1 Million, ich will nächstes Jahr aber, um irgendwie profitabel erwirtschaften, 2 Millionen zu machen, dann habe ich halt ein Problem. Dann habe ich halt so einen großen Gap, dass ich gar nicht mein Business vorne rantrieben kann. Und das fällt uns halt sehr schnell dann auch auf, wenn wir eine saubere Datengrundlage haben in den Reportings unserer Beteiligung. Und entsprechend müssen wir managen. Und wir haben bei einer Beteiligung letztes Jahr genau das gemacht. Und wir haben denen halt den Spiegel vorgehalten und haben gesagt, wenn ihr so ins nächste Jahr läuft, dann fliegt euch spätestens im März die ganze Firma um die Ohren. Und was haben wir halt gemacht? Dadurch, dass wir durch die Daten das gesehen haben, sauber aufbereitet, haben wir halt frühzeitig Kurzarbeit gemacht, um Kosten zu sparen, damit das nicht um die Ohren fliegt. Und das ist für mich so ein konkretes Beispiel aus meinem Alltag, wo ich sage, wenn ich die Daten richtig erkenne und sauber managen und steuern kann, dann kann ich halt auch viel Forecasting und viel besser planen, was passiert in so einem Unternehmen. Und da fängt es ja schon an, Forecasting, Analysis auf Basis von Finanzkennzahlen.
Das stützt ja die Leitthese, ohne Daten keine Zukunft. Also Datenwachstumstreiber im digitalen Mittelstand, aber auch im Mittelstand ja vielleicht allgemein. Nochmal aus dem Papier zitiert, schreibt ihr, nur 2% haben eine Datenstrategie, 41% nutzen bereits automatisierte Reports, 24% haben gar keine Datenstrategie. Du hast mir erzählt, wie ihr daran geht, gerade was das Thema Finanzkennziffern angeht. Julia, du hast mir gesagt, dass der Hick quasi so ein bisschen, nicht ein bisschen, sondern dass der Hick Mittler ist für Unternehmen, die Fragen stellen und vielleicht auch Orientierung benötigen. Vielleicht kannst du nochmal auf das Thema Orientierung eingehen. Wie unterstützt du die Unternehmen dabei, wenn die jetzt zu euch kommen, dass sie am Campus die richtigen Ansprechpartner finden, um solche Fragen zu beantworten, die wir gerade diskutieren?
Ja, danke. Also erstmal ist es, dass wir generell die erste Anlaufstelle sind, bei der man sich melden kann und wir vermitteln dann an die richtige Stelle am Campus. Was ja auch schon mal wichtig ist, dass man weiß, wo muss man sich überhaupt melden. Und dann haben wir unterschiedliche Formate entwickelt, die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen mit Unternehmen vernetzen, in Form von Campus-Touren. Da werden Unternehmer und Unternehmerinnen über den Campus geführt in ganz spezielle Bereiche, die sie auch vorher festlegen können, in Institute und Fachbereiche der TH und der Uni zum Beispiel oder auch im Fraunhofer IMTE. Und dann können Sie ganz praxisnah einmal sehen, woran forschen die, wie können Sie das in ihr Unternehmen übertragen. Und Sie können sich eben austauschen, wie können Sie eigentlich zusammenarbeiten und das am besten ja auch langfristig. Und neben diesen Formaten haben wir auch ganz viele andere, auf den Hanseatic Hackathon gehen wir ja später auch nochmal genauer ein. Aber vor allem helfen wir dabei, den Kontakt zwischen eben dem richtigen Forschungsbereich und den Unternehmen herzustellen.
Wie schätzt du da die Resonanz aus der Unternehmerschaft ein? Du sagst ja, am Anfang hast du einen Appell ausgesprochen. Ist das noch Luft nach oben, nehme ich an? Ist das aber, merkst du dann spürbare höhere Akzeptanz, sich diesem Thema auch anzunehmen? Datenaufbereitung, Digitalisierung auch in Zusammenarbeit vielleicht dann mit euch als Sparringspartner oder den Hochschulen und Institutionen?
Auf jeden Fall. Ich glaube, dass der Bedarf in den Unternehmen sehr hoch ist und den adressieren sie auch. Ich denke nur, dass sie mit konkreten Beispielen einmal konfrontiert werden müssen. Wo kann man das denn einsetzen?
Genau, da wollte ich dich gerade fragen, Christoph. Quick Wins, Big Bang Thema.
Ich glaube, ich würde am liebsten erst einmal kurz eingehen, was Julia eben gesagt hat. Ich gebe ihr vollkommen recht. Der Punkt ist nur, ich nenne das jetzt mal Domain-Expertise. Ich glaube, wir haben auch bei uns ohne Ende schlaue Leute in unseren Beteiligungen, die Datenanalysen hoch und runter machen können, die KI verstehen. Nur das hilft mir halt am Ende nicht so viel weiter, wenn ich nicht verstehe, was ist das Geschäftsmodell des Unternehmens, was ist deren Herausforderung. Ich komme wieder zurück, konkretes Beispiel mit meinem Finanzthema. Wir haben bei einem ein Projekt gehabt, da haben wir einen KI-Bot gebaut im Rahmen von Controlling, wo die ganzen Analysen der ganzen Finanzdaten, ja 200 Unternehmen, ausgewertet sind. Das Problem ist nur, wenn die Leute, die diese Modelle bauen und sich mit den Daten auseinandersetzen, gar nicht verstehen, wie was der Unterschied zwischen einem Auftragsbestand, einem Auftragseingang und einem Umsatz ist und wie eine Verumsatzung funktioniert, das ist ja auch gar nicht trivial, ja, das ist auch nicht so, ne? Und dann kann ich halt noch so viel Ahnung von Daten haben, ich muss halt verstehen, was ist das Herausforderung. Das heißt, wir müssen Kompetenz zusammenbringen mit Domain-Expertise. Genauso anders sieht es dann halt in der Produktion bei einem Mittelständler wie Harco oder hier in Lübeck-Gabler aus. Ich muss halt verstehen, was brauchen die, was ist die Anforderung, wie kann ich den Business-Nutzen stiften. Das heißt, ich muss eine gute Mischung haben zwischen fachlicher Kompetenz von Daten, KI und so weiter und auf der anderen Seite aber verstehen, was das Unternehmen ist. Und das ist dann halt ein wichtiger Aspekt, wo wir sozusagen reinkommen. Und zu deiner Frage jetzt da, ich glaube, wir müssen halt im ersten Schritt, und du hast eben auch gesagt, wir, ich glaube, 20% haben keine, 24% haben keine Datenstrategie. Ich muss ja erstmal verstehen, wo sind eigentlich meine Hebel. Ich komme immer mit dem Appell zu sagen, Strategie. Wir brauchen irgendwie ein Ziel und wir müssen ein Zielbild haben, wir müssen uns überlegen, was will ich mit Daten erreichen? Ich mache ja nicht Datenanalyse zum Spaß, sondern ich muss wieder sagen, was ist der Hebel? Genau, und ich brauche halt eine Datenstrategie oder ich brauche eine KI-Strategie oder wie auch immer. Das müssen jetzt nicht hunderte von Seiten sein, aber ich muss mir irgendwie mal überlegen, was will ich eigentlich damit anfangen? Warum mache ich das? Das ist Schritt 1, Schritt 2 und Schritt 3, also ein strukturiertes Vorgehen. Und ich glaube, das sehe ich bei ganz vielen Unternehmen nicht. Deswegen wäre mein erster Quick-Win, sich erstmal die Frage zu stellen, wo habe ich Hebel, wo habe ich Nutzen? Bei mir sind es die Finanzdaten im ersten Schritt, weil da kann ich halt am meisten Hebel bei meinen Beteiligungen bewirtschaften. Bei einem anderen Unternehmen sind es die Produktionsdaten, bei dem anderen sind es vielleicht Sales-Forecasts, wie auch immer. Und dann kann ich auf der Basis dann beantworten, was für Know-how brauche ich, was für Tools brauche ich, was für Technologien brauche ich. Aber ich muss erstmal die Zielfrage klären.
Wann wäre so ein Quick-Win aus deiner Sicht gefährlicher, also teurer Umweg als für die deine spätere Skalierung möglicherweise blockiert, weil du hast ja jetzt relativ breites Feld aufgemacht, wo man als Unternehmer ansetzen kann. Und wenn ich sage, okay, jetzt nehme ich nur die Daten und hau die rein und baue mir da was auf mit jemandem, der, wie du vorher gerade sagtest, vielleicht gar nicht so versteht, wovon ich rede, sprich externe Expertise. Muss das vielleicht intern, muss das extern sein? Was sind da so die Hebel?
Ja, ich glaube, das ist das, was ich eigentlich eben gesagt habe. Ich glaube, wenn man sich vorher nicht die Zielsetzung richtig hat, dann arbeite ich halt irgendwie auf ein Projekt drauf los und irgendwann habe ich halt irgendwas gebaut, wo ich halt merke, dass das vollkommen nicht funktioniert. Das können irgendwelche Bots sein und irgendwelche Analysen, weil ich halt gar nicht die Eingangsfragestellung richtig verstanden habe. Also ich muss richtig definieren, was will ich eigentlich analysieren, wofür brauche ich den Mehrwert? Und wenn ich das nicht sauber mache und dann arbeite ich an irgendwas drauf rum über Monate und irgendwann habe ich halt ein falsches Ergebnis. Und das habe ich jetzt schon öfters bei uns auch gesehen, weil halt genau sich darüber die Zielsetzung nicht sauber auseinandersetzt. Klar, im zweiten Schritt sind es dann auch Themen über Technologien zu sprechen. Was sind eigentlich die richtigen Technologien, um solche Sachen aufzubereiten? Ich glaube, wir müssen auch immer aufpassen, dass wir nicht die gigantischen, weiß ich nicht, SAP, ich weiß gar nicht gegen irgendwelche, aber Microsoft SAP, es gibt auch andere Lösungen, die sinnvoll sind, kleinere Lösungen, wo man sich halt auch genau überlegt, welche Technologie hilft jetzt weiter. Und da muss man halt auch aufpassen, dass wir Leute haben, die da sich damit beschäftigen und auch Expertise mitbringen. Also
eine Frage würde ich nochmal so aus Praxissicht stellen wollen. Du hattest von ChatGPT genannt und das ist ja nun mittlerweile in aller Munde, wird viel benutzt. Wer für mich als Unternehmer, wenn ich jetzt sage, ich weiß ja gar nicht, wie der rangehen soll, ChatGPT erstmal ein Partner für mich oder würdest du sagen, das muss man anders angehen? Also noch konkreter, du hast ja eben Beispiele genannt. Also deswegen, ich stelle mir die Frage, so, ich bin jetzt der Unternehmer, ich höre diesen Podcast und denkst du, ja, das ist ja alles richtig, was er sagt. Wo fange ich denn jetzt an? Frage ich jetzt ChatGPT oder gehe ich zu Julia?
Nee, ich glaube, ich muss mir erstmal, also ich meine, die Frage ist ja, was will ich anfangen? Ich glaube, ich muss mir jemanden suchen, wo ich das Gefühl habe, der hat Ahnung von irgendwie Daten, wenn es jetzt um Daten geht. Jetzt, ich glaube, so, da gibt es Beratungsfirmen, da gibt es Firmen wie euch, die dann irgendwie vermitteln können, aber ich glaube, ich muss ja irgendwie jemanden haben, der mich guidet sozusagen und dann auch da die Frage stellen, was ist Schritt 1, was ist Schritt 2, was ist Schritt 3? Ja, das ist ja zum Beispiel ein Thema, wo wir als Posse Digital, wir haben ja 10 Beteiligungen bei uns und genau auch aus dieser Frage heraus haben wir mittlerweile mehrere Firmen bei uns, die genau das tun. Ja, wir haben eine Firma ganz konkret, die das Datenthema aufgreift, die unsere Unternehmen in der Gruppe, aber auch extern, ist ganz normale Unternehmen, genau bei dieser Frage sozusagen managt und die können sich dann melden, bei zum Beispiel der Beteiligung bei uns. Und dann machen sie erstmal so ein Blueprint, gehen erstmal in so einen Workshop rein und diskutieren, wo sind eigentlich meine Hebel, also eigentlich, dass ich gerade skizziert habe. So, das ist dann genau der Punkt. Aber ich glaube, es gibt ohne Ende Anbieter, muss man wieder herausfinden, wer ist jetzt der Richtige. Und da, glaube ich, gibt es dann euch zum Beispiel, wo ihr sagt, hey, das sind Firmen, die uns da helfen können oder Partner, die wir haben oder auch andere Projekte, die man aufsetzen kann. Es geht ja auch vielleicht mal mit Quick Wins, mit, ich weiß nicht, Praxisarbeiten und anderen Sachen, muss man sich, glaube ich, überlegen. Nur je nach Unternehmen muss, ich glaube, wir hatten auch mal die Diskussion bei einem größeren von unseren Mittelständlern, der gesagt hat, ja, also wir gehen jetzt das Datenthema an und ich stelle jetzt mal einen Werkstudentenverein, der das sich mal ein bisschen mit beschäftigt. Das ist, glaube ich, nicht der richtige Ansatz, weil das Thema ist dafür zu relevant. Da muss jemand, also nichts gegen dafür, die können da mit unterstützen, das ist auch richtig. Aber ich glaube, wir müssen schon auch aufpassen, dass wir nicht irgendwie große Fragestellungen einfach mal so, machen wir so links nebenbei und gucken wir mal rein. So, wir müssen schon Leute da rein haben, die wir Ahnung von haben.
Wie ist denn das bei euch am Hanse Innovation Campus beziehungsweise in der Kooperation mit den verschiedenen Hochschulpartnern? Wie weit gehen da eure Kooperationen? Wann ist vielleicht auch ein Punkt erreicht, dass ihr sagt, ihr vermittelt dann eher, was Christoph gerade sagt, auch vielleicht an gewisse externe Partner, Experten, die ihr sozusagen vermitteln könnt, wo dann sozusagen eine Übergabe stattfindet?
Das ist in der Regel dann, wenn es über Forschung und Entwicklung hinausgeht. Wenn ich aber noch einmal ganz kurz was zu dem Thema ChatGPT sagen darf, dann ist mir dazu vor allem eingefallen, dass viele Unternehmen, die zumindest zu uns kommen, noch gar keine konkrete Fragestellung formulieren können. Also ChatGPT hilft ja insbesondere auch dann, wenn du weißt, was du möchtest und in dem Bereich halt Hilfe haben möchtest. Und wir sehen uns da in der Funktion, also oft noch davor, um zu sagen, hey, ihr wollt Digitalisierung, aber wisst noch gar nicht wo, wie, in welche Richtung das gehen soll. Dafür haben wir dann für diese Übersetzung haben wir Transfermanagerinnen, die ins Unternehmen gehen und sich das mal angucken. Und auch unterschiedliche Wissenschaftlerinnen gehen auch in dieses Unternehmen, gucken sich das einmal an. Wo kann konkret geholfen werden? Wo kann konkret überhaupt das neue Forschungsergebnis eingesetzt werden? Und das ist, glaube ich, auch sehr wertvoll im Vergleich zu nur ChatGPT nutzen, obwohl das natürlich eine wundervolle Unterstützung ist.
Ja, unbedingt, weil du sagst, es ist essentiell, überhaupt diese eigene Frage zu kennen und wenn ihr dann dabei unterstützen könnt.
Genau, ich kann vielleicht mal ein kurzes Beispiel, ganz so aus der Praxis. Wir haben ja auch einen sehr großen Geschäftsbereich mit Bau. Ja, so richtig Baustellen, Baumanagement, viele Unternehmen, ich glaube über 30. Und wenn man da sich mal die Frage stellt, und jetzt konkret habe ich das gemacht, ja, man muss da hinfahren, man muss versuchen zu verstehen, was treibt die um, wie funktioniert das, wie läuft das ab und wo kann ich einen Mehrwert stiften? Und wenn ich mir angucke, wo habe ich wieder Hebel, was ist an einer Baustelle oder was ist an einem Bauunternehmen ohne Ende da? Ausschreibung. Ohne Ende Ausschreibung. Ja, also wir haben mehrere Leute da jeden Tag sitzen, die nichts anderes tun, als in Ausschreibungsportale reinzugucken und die rauszuziehen, wo ohne Ende Zeit reingeht. Und wenn ich jetzt wieder überlege, was ist ein Hebel und wo kann ich KI und Daten und diese ganzen Themen Anwendung, dann macht es halt Sinn. Also das ist ein Quick Win. Ja, also ich kann eine große Datenstrategie machen, aber das haben wir zum Beispiel auch konkret bei einem Unternehmen gemacht oder bei mehreren mittlerweile. Wir haben diese gesamten Ausschreibungen komplett automatisiert und da haben wir dann die ChatGPT nicht einfach nur als Sprachmodell eingesetzt, sondern wir haben uns die Modelle genommen, wir haben mehrere solche Projekte schon und dann wird ein KI-Agent gebaut, der jeden Tag nichts anderes macht, als sich in die Ausschreibungsportale einloggt, die Sachen rauszieht, runterlädt, dann checkt, ist das eine Ausschreibung, die für das Unternehmen sinnig ist oder nicht, passt das zum Geschäftsgebiet und dann geht das sogar so weit, wenn man möchte, das haben wir mittlerweile bei mehreren Unternehmen umgebaut, dass sogar bis zu 90% das komplette Angebot geschrieben wird von der KI. Und dann sprechen wir halt von richtig Ressourcen, die eingespart werden können. Das ist immer die Frage, wie viel ich möchte und wie weit ich gehen will bei diesen Sachen. Aber dann habe ich, zurückkommen auf die Ausgangsfrage, einen Riesenhebel. Ich habe mich mit meinen Daten beschäftigt, ja, und habe gesehen, okay, da habe ich einen Hebel, da kann ich mit Daten, mit KI was anfangen und sofort Nutzen stiften. So, das ist ein Beispiel, gibt es noch viele andere, die wir machen, aber ich glaube, das ist, da sieht man es halt pragmatisch und wo wir auch darüber hinauskommen, finden, wir googeln ein bisschen mit ChatGPT rum, sondern da stehen wir halt richtig Nutzen dann.
Schönes praxisnahes Beispiel. Hast du auch ein Beispiel vielleicht dabei, wo ihr sozusagen konkret helfen konntet? Unternehmen kann ja anonym bleiben, aber was ein Case war, wo sozusagen die Kooperation sozusagen wirklich effektiv geholfen hat?
Genau, also wir haben zum Beispiel einmal vermittelt an einen Fachbereich an der Technischen Hochschule mit einem Unternehmen und da geht es vor allem um die Zustandsbewertung von Maschinen und die liefern ja, also die Daten können ein ganz objektives Bild über den Zustand liefern, also Stichworte sind da vielleicht digitaler Zwilling und Predictive Maintenance. Da sind sie ziemlich stark drin und gucken sich das dann einmal an, wo kann das angewendet werden, damit die Maschinen halt möglichst lange und effizient und effektiv laufen. Genau. Und das ist gerade im Rahmen einer Promotion, sodass, also wird das angegangen, sodass es da auch noch weiterentwickelt wird im Vergleich zum jetzigen Stand.
Super wichtiges Thema machen wir überall auch in der Gruppe Predictive Maintenance. Und genau die Themen haben wir
sehr aktuell.
Überall im Einsatz, ja, diese Themen.
Also jetzt haben wir gelernt, dass es, das haben wir zwar nicht explizit mit der Überschrift versehen, aber doch ein Stück weit deutlich geworden ist, dass der Umgang mit den Daten eine Führungsaufgabe ist. Da würde ich gerne nochmal drauf abstellen an dieser Stelle. Also du hast ja gesagt, ich muss wissen, was ich will. Ich muss wissen, wohin ich will. Ich sollte wissen, was ich habe, was ich reinschaufle und am besten natürlich auch, mit wem ich es mache. Und deswegen die Frage, wer trifft diese Entscheidung? Also in der Vergangenheit haben wir vielleicht in Teilen gelernt, das macht dann die IT-Abteilung. Die ist super, hat ja in der Vergangenheit auch immer funktioniert. Die Frage ist jetzt aber, ist die IT-Abteilung die richtige Abteilung? Ist es eine Sache des Geschäftsführers oder brauche ich einen Chief Digital Officer? Wäre nochmal die Frage an dich, Christoph. Wie siehst du das in deiner Erfahrung? Was würdest du empfehlen, den Unternehmen auch, warum das zur Führungsaufgabe werden soll und welche Strukturen das Unternehmen braucht, langfristig?
Ja, also ich glaube erstmal die Kernthematik, ich glaube, wir müssen auch da wegkommen von diesen Titeln, nenne ich es jetzt. Der eine heißt IT-Leiter, CDO, CIO etc. Wir haben bei uns auch ganz viele verschiedenste Rollen für diese Themen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir erstmal jemanden haben, Mann oder Frau, die oder der Lust hat dazu. Ja? Also die einfach sagt, ich habe Bock auf das Thema, mich damit zu beschäftigen, mich da reinzufräsen und auch die Zeit dafür hat. Also ich glaube, wir machen viel zu häufig Sachen nebenbei als Hobby. Das ist ein Problem. Und bei manchen unserer Unternehmen ist es der IT-Leiter, bei manchen ist es der Geschäftsführer. Es kommt halt auch auf die Größe des Unternehmens an. Ich glaube aber, ich sag mal, der größte Treiber in der gesamten Postiergruppe für KI und für Daten ist unser Vorstandsvorsitzender. Ja? Also der schreibt mir am Wochenende irgendwelche YouTube-Videos und fragt mich, ob ich mich schon mit der neuen KI-Plattform ausgesetzt habe. Der kann es nicht alles umsetzen, aber Joachim Brenk ist jetzt eher nicht jetzt 25, schon ein paar Jahre älter, aber ist halt total fasziniert von dem Thema. Total. Und der zieht dann Leute in den Bann. Und wenn ich jetzt mal das übertrage von einem Mittelständler bei uns, ich glaube, die Geschäftsführung hat die Rolle, die zu motivieren. Und ich kenne auch andere Leute, die mir gesagt haben, auch in der Gruppe schon, Digitalisierung geht wieder vorbei und KI baut keine Straßen oder was auch immer, solche Aussagen. Das ist das falsche Signal. Also ich glaube, wir brauchen Leute, die Bock haben. Ich sage immer den Club der coolen Leute. Und auf der anderen Seite brauchen wir halt Support von oben, dass die Zeit auch dafür da ist und dass man es nicht nur als Hobby macht. Und dann ist der Titel eigentlich egal. Klar, irgendwie macht es Sinn, eine Verantwortlichkeit drüber zu machen und ist auch irgendwie, was wir jetzt halt in der Gruppe gerade machen, ist ja, wie gesagt, typischer Mittelstand, ist, wir schaffen so Rollen, so KI-Koordinationsrollen, KI und Data-Manager, wie auch immer man die Rollen nachher nennen möchte, aber eine Person, die dezidiert sich damit beschäftigen soll, weil Daten und KI hängt dann ja eng zusammen und dann auch die Verantwortung hat und dann recht weit oben aufgehangen ist von der Berichtspflicht.
Dann könnte man ja denken, dass an den Hochschulen, an der Uni, an der TH Lübeck eigentlich nur ein Club von coolen Leuten ist, weil die sich ja sehr viel mit diesen Themen beschäftigen. Wie nehmt ihr das wahr? Kommen zu euch die coolen Leute oder kommen auch zu euch die Leute, die sagen, ich weiß, ich habe da mal was gehört und ich weiß, dass ich was für mein Unternehmen tun muss?
Kommt natürlich auf die Definition der coolen Leute an, aber ich würde sagen, es kommen nur coole Leute, aber viele, die schon Kompetenzen in dem Bereich haben, aber vor allem auch welche, die einfach gespannt sind, was auf diesem Campus passiert, wie der unterstützen kann, wie man zusammenarbeiten kann. Also es ist tatsächlich halb-halb, würde ich sagen.
Wie unterschiedlich erlebst du die Erwartungen an die Zusammenarbeit? Einmal unter Hochschulperspektive, Unternehmensperspektive. Ich kann mir ja vorstellen, wenn ich weiß, oh, das ist eine Uni, die machen F&E, die haben ja vielleicht eine Lösung für alles. Dann gehe ich hin und kriege was.
Ja, also das ist tatsächlich eine Herausforderung, die wir haben, auch als in dieser vermittelnden Position, weil es treffen, wenn ein Unternehmen zum ersten Mal mit einer Hochschule zusammenarbeitet, erstmal unterschiedliche Arbeitslogiken aufeinander. Also während die Unternehmen sehr schnelle Lösungen haben wollen und die natürlich direkt integrieren wollen, wollen die Hochschulen sehr gerne an einer langfristigen und konsistenten Partnerschaft arbeiten, wo dann natürlich auch gegenseitiger Austausch passiert. Und den Mittelweg zu finden und dabei zu unterstützen, das sehen wir als unsere Aufgabe und da arbeiten wir schon dran. Aber viele, die sehr in diesem Bereich das schon oft gemacht haben, die wissen das von den Hochschulen natürlich auch schon längst. Aber für die anderen, die vielleicht in dem Gebiet noch ein bisschen neu sind, da versuchen wir zumindest unser Bestes dazu unterstützen in dieser Übersetzung, dass beides ja irgendwie geht, aber halt ein Kompromiss gefunden werden muss.
Erwartungsmanagement ist da doch ein ganz wichtiges Thema. Also ich meine, ich kann jetzt nicht zu euch hingehen und erwarten, dass ihr bei uns eine Lösung baut. So, das wird nicht funktionieren. Und ich erwarte von euch auch nicht, dass ihr tief in unseren Prozessen drin steckt, sondern dass ihr eher andere also sozusagen Inspiration stiftet und Ideen reingibt, wie kann man Themen anders lösen. Also ich glaube, das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend für beide Seiten, da Erwartungsmanagement zu betreiben und dass man halt sich auch kommunikativ in dergleichen, weil Mittelstand jetzt wieder so typischer ist, halt super pragmatisch und hands-on. Und da muss man halt gucken, dass das erleben wir ja auch selbst bei uns. Ja, wenn ich da mit 30 Slides ankomme, dann habe ich die schon verloren. Ne? Also ich glaube, wieder das Bauunternehmen, das Vertrauen stiften. Ne? Ich bin da hingefahren, habe mit den Leuten unterhalten, Videos gezeigt. Also ich habe nicht eine einzige Folie gezeigt, um die davon zu überzeugen, dass wir das jetzt machen. Und ich glaube, da ist natürlich Wissenschaft auch ein bisschen anders. Das ist auch gar keine in wirkliche Kritik oder ähnliches, sondern da muss man sich, glaube ich, dann auf einem Level treffen, dass das halt matcht miteinander. Aber auch der Mittelstand muss sich natürlich anpassen, in dem Sinne, wir können jetzt eigentlich beide voneinander richtig profitieren.
Und da profitieren sie aber auch in der Regel selber.
Ja, klar. Genau. Ja. Da entsteht ja eine gewisse Dynamik zwischen den Studierenden, zwischen den Unternehmen, zwischen den Forschenden. Gibt es da bestimmte Voraussetzungen, die ein Unternehmen mitbringen muss? Oder ist das eigentlich egal? Größe, Art und Weise der Inhalte? Erzähl mal, wie ist das?
Nein, tatsächlich nicht. Also es ist tatsächlich eine sehr schöne Dynamik, wenn ganz unterschiedliche Personen aufeinandertreffen mit ganz unterschiedlichen Kompetenzen oder auch Erwartungen. Das macht's ja auch spannend. Und gerade wenn ja Studierende, Forschende und Unternehmerinnen aufeinandertreffen, dann ist das in der Regel ein ja ganz kreativer Raum, in dem sie sich befinden, vor allem wenn sie dann auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Also wenn nicht die eine Seite irgendwie sehr viel fordert oder die andere Seite sich sehr viel zurücknimmt, sondern wirklich Arbeit auf Augenhöhe passiert, dann kommen ganz viele frische Ideen von den Studierenden, ganz wertvolle und ja forschungsgetriebene Aussagen der Forschenden und von den Unternehmen natürlich sehr praxisnahe Anwendungsbeispiele, die ja benötigt werden, um die Forschung in die richtige Richtung oder in eine mögliche richtige Richtung zu treiben.
Ich würde aber vielleicht von meiner Seite nochmal da ergänzen wollen, jetzt, ich kann gar nichts über euch sagen, ich kann nur für uns sprechen. Was wir, glaube ich, ganz häufig nicht mitnehmen, mich da eingeschlossen, ist Zeit. Ja, also wir müssen Zeit dafür uns aufbringen. Konkretes Beispiel ist wieder bei mir. Ich habe irgendwann mal für mich gesagt, wir sind ja eine kleine Holding, quasi die Beteiligung managt. Wir werden bei uns keine Praktikumssachen bieten, weil ich kann mich einfach nicht darum kümmern. Und dann ist das zum Scheitern verurteilt, sei es jetzt das Praktikum bei mir oder halt auch das Praktikum oder diese Forschungsarbeit zusammen. Wenn ich mich damit nicht die Zeit nehme als Mittelständler, um das wirklich voranzutreiben, dann ist danach, glaube ich, nur Frust da. Und das heißt, ich muss mir vorher auch überlegen, wenn ich jetzt das mit der Uni oder mit wem auch immer vorantreibe, brauche ich halt Zeit dafür. Und dieses Thema wird häufig, glaube ich, unterschätzt und auch nicht ordentlich gemanagt bei uns.
Ja, danke, das sehe ich genauso.
Das leitet mich quasi zu der Frage Tools und Formate. Also gerade wenn ich nicht genügend Zeit habe, dann brauche ich ja einen Rahmen, in dem ich mich bewege. Deswegen wäre nochmal die Frage, gibt es Tools, Formate, die dabei helfen, diese Arbeit zusammenzuarbeiten, zu organisieren? Könnt ihr da Empfehlungen aussprechen? Also du hast ja schon klar gesagt, ich muss Zeit haben. Julia sagt, ich muss Zeit haben. Julia weiß aber auch da treffen wunderbare Menschen aufeinander, das weißt du auch, du hast Lust, aber am Ende sagst du wieder, nee, ich nehme denn doch keinen Studenten, der mir die Arbeit abnehmen soll, sondern die Frage ist, mit Blick auf die Erfahrung, und man hört ja über viele Methoden, die man anwenden kann, gerade im Bereich der Entwicklung. Gibt es da sinnvolle Tools aus eurer Erfahrung, die diese Zusammenarbeit vielleicht auch ein Stück weit, ich sag mal, unterstützen können oder dabei helfen können? Also man hört ja immer wieder von Design Thinking Prozessen, da hast du ja so ein Tool, da weißt du über einen festen Zeitraum, was du zu tun hast. Und wenn ich weiß, wann ich was zu tun habe, kann ich ja eigentlich nicht mit der Ausrede kommen, ich habe keine Zeit, gerade wenn es um so eine Datenstrategie zu entwickeln geht.
Ich würde es jetzt mal das Tool Erwartungsmanagement im ersten Schritt wirklich bezeichnen. Also ich glaube, das ist doch, wenn wir mal ganz, ganz ehrlich sind, wenn wir die Erwartung haben, eine Uni schreibt uns unsere Datenstrategie, dann ist das komplett falsch. Das wird nicht funktionieren, glaube ich. Und das ist auch nicht die Zielsetzung. Wenn ich aber sage, ich möchte gerne, ich arbeite an meiner Datenstrategie, habe mir dafür Zeit, habe mir vielleicht eine Person auch eingestellt, die das macht. Und ich möchte, dass diese Person irgendwie jemanden noch als Sparringspartner von außen hat, der oder die sich intensiv mit Benchmarking, mit Forschung dazu beschäftigt, dann ist es so super, dass man sich dann paart mit der Uni. Und bei diesem gezielten Thema sagt, da kann, glaube ich, eine Hochschule mega gut unterstützen, weil die halt verstehen, was sind da für Fragestellungen draußen, wo läuft was links, rechts, oben und unten. Und das Wissen kann man dann kooperieren. Wenn ich aber mit der großen Erwartungshaltung, dann ist, glaube ich, funktioniert es nicht. Das heißt, wenn ich das, glaube ich, gut hinbekriege, dieses Erwartungsmanagement für beide Richtungen, dann habe ich, glaube ich, schon mal viel gewonnen. So. Würde ich jetzt erstmal sagen.
Ja, da kann ich nur beipflichten und vielleicht noch ergänzen, dass das bei zum Beispiel beim Hanseatic Hackathon bei uns auch ein, der geht ja über 2 Tage und es ist eine Voraussetzung, dass sich halt auch ein Unternehmensvertreter oder eine Unternehmensvertreterin die 2 Tage Zeit nimmt und mit in diesem Prozess mitarbeitet, in dem ein Lösungsansatz im Bereich Digitalisierung oder in dem Fall auch KI erzielt werden soll. Und diese Zeit sollte man sich auch nehmen. Und danach muss man dann Schritt für Schritt halt gucken, wie passen die weitergehenden Erwartungen übereinander, das dann auch ins Unternehmen zu überführen. Aber ja, es ist halt die Zeit, es ist ein konkreter Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin, es ist Zeit, Erwartungshaltung abstecken.
Vielleicht nochmal ein Level zurück von dem Konkreten, gerne nochmal einfach dieses Thema überhaupt zu sensibilisieren. Ich glaube, viele Unternehmen sind ja noch gar nicht so tief eingestiegen. Ihr hast ja gesagt, Hanseatic Hackathon ist ein Format, was ihr habt. Vielleicht kannst du nochmal sagen, was da die Motivation ist. Es ist ja auch eingebunden in der Woche der KI, die am Campus stattfindet. Vielleicht, was das für ein Hebel ist sozusagen, um auf das Thema überhaupt aufmerksam zu machen und die Unternehmen hier am Standort sozusagen einfach nochmal zu sensibilisieren für die Bedeutung auch der Thema Daten und KI jetzt als Synonym für Digitalisierung vielleicht.
Genau, also da ist es auf jeden Fall ganz spannend. Also der findet ja dieses Jahr am 14.11. und 15.11. in der Woche der KI statt. Und da reichen Unternehmen Cases ein, also Problemfälle, die sie gerade akut in ihrem Unternehmen haben, die sich mit KI oder Digitalisierung, aber am liebsten natürlich KI lösen lassen. Und da arbeiten Forschende, Studierende und diese Unternehmensvertreterin 2 Tage lang zusammen an diesem Projekt, um eben einmal zu gucken, ist das überhaupt machbar? Ist das, die Daten müssen natürlich geliefert werden vorab. Da gibt's natürlich auch einen Vertrag drüber, damit die nicht weiter genutzt werden können, keine Frage. Aber die müssen geliefert werden und dann wird genau geguckt, ist es überhaupt machbar, in dem Bereich Digitalisierung weiter anzustoßen oder eben auch KI einzusetzen. Und es wird sogar ein Preis rausgegeben für ein Gewinnerteam. Genau, und das hilft eigentlich ganz gut, einmal abzustecken, was ist überhaupt möglich in dem Bereich? Wie kann unser Unternehmen profitieren? Und ganz oft kommen da ganz viele neue Ideen. Okay, wenn das damit schon funktioniert, dann können wir es ja auch in dem Bereich noch einsetzen und vielleicht noch in dem nächsten. Und ja, das ist eigentlich ganz schön, weil eine schöne Dynamik entsteht und dieser Austausch wirklich sehr, sehr schön und befruchtend, denke ich, für alle Seiten ist.
Damit sprichst du ja ein Stück weit Innovationsstandort Lübeck an. Dazu habe ich mir auch eine Frage notiert. Wenn wir uns Lübeck als Innovationsstandort mal anschauen von oben, gibt es aus euren Erkenntnissen vielleicht im Vergleich zu anderen Standorten in Lübeck einen Nachholbedarf, einen Vorsprung? Und wie glaubst du, einmal Christoph aus deiner unternehmerischen Perspektive, aber auch du, Julia, aus der Hanse Innovation Campus Perspektive, kann das der Innovationsstandort Lübeck gewinnen? Wie könnt ihr dazu beitragen? Was glaubst du, Christoph, aus Unternehmenssicht muss vielleicht noch mehr passieren?
Also ich bin jetzt ehrlicherweise zu weit weg, glaube ich, in Summe. Ich bin ja viel unterwegs, weil die meisten unserer Beteiligungen in Süddeutschland sind. Und ich glaube, die erste Kernfrage ist, und vielleicht muss man das auch nicht mehr, was ist eigentlich die Benchmark? Also was heißt denn weit so? Ne? Ist jetzt, wollen wir gucken auf Schleswig-Holstein, gucken wir auf Deutschland oder darüber hinaus? Und ich glaube, da würde ich immer verwarnen, sich immer mit allen zu benchmarken, sondern erstmal darauf zu gucken, was können wir hier gut. Und wenn ich jetzt mal so auf Lübeck rausgezoomt gucke, sage ich, eigentlich finde ich es spannend, was hier für Unternehmen, ja, mittelständische Industrieunternehmen, wenn ich immer alleine hier drauf gucke, das gucke ich jetzt mal mit dem Schleswig-Holsteiner Blick drauf, dann ist ja diese Region eigentlich eine der spannendsten in Schleswig-Holstein, wenn ich von der industriellen Mittelstand spreche. Wenn ich jetzt aber das vergleiche mit, keine Ahnung, ich war am Freitag Stuttgart letzte Woche, da brauche ich ja nur irgendwie alle 5 Minuten sehe ich eins der Weltmarktführer in Deutschland an der Autobahnabfahrt. Das ist ja Wahnsinn. Das heißt, was ist denn die Benchmark sozusagen? Und deswegen glaube ich, muss man irgendwie überlegen, wie kriegt man hier in Lübeck was auf die Beine und Partnerschaften schlau aufbauen mit anderen Hubs, mit anderen Ökosystemen sozusagen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend. Was ich halt eigentlich immer für plädiere, wenn es in diese Ökosystemfrage geht, ist, dass man halt versucht, viel auch von außen reinzuholen an frischen Impulsen und Ideen, die vielleicht, also dass man, ich erlebe häufig, dass man immer mit ähnlichen Leuten, mit ähnlichen Themen spricht. Das ist auch, glaube ich, in Ordnung, aber ich glaube, es ist super wichtig, dass man sich halt von außen Impulse reinholt und darüber dann bereichert in solchen Systemen.
Macht ihr das, Julia? Holt ihr von außen rein?
Auf jeden Fall. Wir tauschen uns sehr viel aus mit, mit anderen Hochschulen, aber auch anderen Unternehmen, die außerhalb von Lübeck oder der Region hier sind. Wir arbeiten aber auch in Schleswig-Holstein natürlich sehr eng mit den anderen Hochschulen und in der Region mit den Wirtschaftsförderungen zusammen, was sehr befruchtend ist. Ich glaube, dass es hier aber auch sehr viel an der überregionalen Sichtbarkeit einfach mangelt. Also teilweise noch, woran wir ja schon arbeiten und jeder für sich. Also wir alle tun unseren Teil dafür natürlich schon bei. Aber es gibt ja erstaunlich viele Unternehmen hier in der Region. Natürlich vielleicht nicht unbedingt Mercedes und was auch immer in Stuttgart gerade ist. aber auf jeden Fall gibt es hier ja schon sehr viel. Es ist einfach nur nicht gleichermaßen sichtbar. Und ich glaube, daran können wir echt noch arbeiten und wir vielleicht auch unseren Teil noch mehr dazu beitragen und eben die Digitalisierung befördern, die ja eben wir dann auch gemeinsam mit nach draußen tragen können. Und
ja, das ist nur ein gutes Beispiel, was mir da halt immer einfällt. Ich finde auch immer nicht richtig, jetzt zu sagen, lass uns irgendwie Heilbronn nachbauen, was da jetzt gerade passiert, oder Berlin oder die TUM oder so. Das ist nicht die richtige Beispiele, glaube ich. Ich glaube aber, wenn ich mal als ein Beispiel trotzdem mal geben darf, ich finde ja immer ein Riesenfan von Bielefeld, ja, weil was ist jetzt nicht die riesenpopulärste Stadt, aber das ist natürlich viel im Mittelstand. Und die, glaube ich, haben das sehr, sehr gut hinbekommen mit der Founders Foundation. Das ist da so ein Beispiel, wie sie halt auch aus einer Stiftung heraus, ja, die Bertelsmann Stiftung mit Brigitte Mohn und Co. haben da halt es hingekriegt, erstmal auf der Education-Ebene was zu machen, haben halt sehr, sehr viele junge Studierende ausgebildet in so Startup-Teams, also da entsteht was. Dann haben sie es sehr, sehr gut hinbekommen, die Unternehmen, was du gerade angesprochen hast, hier gibt es super viele tolle Unternehmen, die wirklich zu catchen, dass sie mitmachen, also zu verpflichten. Und da gibt es halt auch immer eine Konferenz, einen Tag, die ist so groß mittlerweile geworden, dass man morgens im Taxi, wenn man dahin fährt, irgendwelche Investoren aus Österreich, aus Europa mittlerweile trifft, die da nach Bielefeld kommen. Ja? Also ich glaube, Londoner Venture Capital Firmen, die nach Bielefeld fahren. Und das haben die halt hinbekommen, weil sie aus meiner Sicht Talente gut eingebracht haben, natürlich auch das Kleingeld über die Stiftung und Förderprogramme. Und haben dann aber auch immer wieder von außen Leute dorthin geschickt. Also die haben immer wieder an die Verantwortung und haben diese ganzen bekannten Gründer, Gründerinnen, Role Models haben sie halt alle nach Bielefeld geschickt und dann hat sich irgendwie eine Sogwirkung entstanden. Und mittlerweile ist das, glaube ich, eine Konferenz, einmal im Jahr 1500 Leute, die Who is Who des industriellen Mittelstands aus der Region ist da, da darf auch keiner Nein sagen. Und das, glaube ich, das kann ich immer als gutes Beispiel nehmen, weil es ist nicht jetzt Berlin, München, Frankfurt, sondern es ist halt Bielefeld. Und auch viele kleinere, mittlere Mittelständler. Und ich glaube, das ist ein tolles Beispiel, was ich immer sage, wo wir auch im Norden von lernen können.
Das ist ja schon fast ein perfektes Schlussplädoyer für den Innovationsstandort Lübeck. Möchtest du das vielleicht ergänzen, Julia?
Ja, ich möchte dazu vielleicht noch einmal sagen, wir organisieren ja die Woche der KI hier, die auch schon echt viele Unternehmen anzieht und inzwischen auch wirklich groß geworden ist. Eben klar über eine ganze Woche hinweg, vielleicht nicht über einen Tag, aber auch mehr als 1500 Besucher und Besucherinnen hat. Die findet auch in diesem Jahr wieder statt, im November. Und da werden tatsächlich die Hochschulen mit der Stadtgesellschaft und der Wirtschaft verbunden und soll eben für diese überregionale Sichtbarkeit sorgen, aber eben auch konkrete Anknüpfungspunkte finden, um eben vielleicht nicht das Gleiche, aber Ähnliches zu erreichen. Und da kann tatsächlich auch jeder seinen Teil dazu beitragen, genau.
Ja, schön. Also ich habe ja schon gemerkt, das ist sehr komplex, hängt auch mal vom Einzelfall ab und ganz einfache Antworten gibt es nicht. Aber mit Blick aufs Finish jetzt, wenn wir auf die Zeit gucken, dass wir hinten raus gerne nochmal so ein bisschen plakativ sagen wollen. Also ich bin jetzt ein Unternehmer, der diesen Podcast gehört hat, eine Unternehmerin, und würde jetzt gerne mich dem Thema Daten mehr annehmen, dem Thema Digitalisierung, weil ich merke, okay, da habe ich noch Nachholbedarf. Was wäre so der eine griffige oder der zwei griffigen Tipps, den ihr dir mit auf den Weg geben müsst als erster Schritt? Was sollen die tun?
Also erstmal vorbeikommen, erstmal fragen, sich trauen und den Mut zu haben, den Schritt überhaupt zu gehen, in Kontakt treten, Kommunikation. Das sind eigentlich die Stichworte, die ich da einmal mitgeben möchte. Das, also keine Frage ist zu einfach. Wir gucken dann oder vermitteln dann an die richtige Stelle. Und ja, wir selber haben sicherlich auch Anknüpfungspunkte, wie wir da zusammenarbeiten können. Und jeder kann und jede von Digitalisierung profitieren. Und das ist am Zahn der Zeit. Ja, einfach machen.
Ich glaube, sich damit erstmal auseinandersetzen inhaltlich. Und ich glaube, man kann auch heutzutage so viel YouTube und viele andere Videos, Plattformen, wo man irgendwas lernen kann, wo man sich mit auseinandersetzen kann. Und ansonsten die Person, das Unternehmen des Vertrauens anrufen, der kann sich bei mir, kann sich bei uns melden, kann sich einfach, also ich glaube, das ist ja erstmal der erste Schritt. Und ich glaube, man braucht auch keine Angst haben, dass man sofort irgendwie ohne Ende Euros zahlen muss, weil ich meine, solange man keinen Vertrag unterschrieben hat, schreibt einem auch keiner eine Rechnung. Das heißt, ich glaube, das kann ich auch immer, also aus meiner alten Vergangenheit, wo ich noch auf einer anderen Seite des Tisches sozusagen war, ich glaube, sich erstmal von Leuten Wissen absaugen, sei es irgendwie im Internet oder sei es irgendwo hingehen, das schadet ja nicht. Und auf der Basis guckt man dann halt weiter, aber das würde ich immer sofort empfehlen. Wenn ich selber nicht weiß, dann suche ich mir jemanden und gehe da halt hin und beschäftige mich damit inhaltlich.
Wunschliste zum Schluss. Gibt es eine Wunschliste von euch oder gibt es zwei Wünsche oder einen Wunsch oder drei ganz schnelle, kurze Wünsche zum Thema Mentalität, Kultur und oder zu den Rahmenbedingungen, Infrastrukturförderung, damit am Ende die Formulierung ohne Daten keine Zukunft nicht zu einer Drohung wird, sondern zu einem Wachstumsversprechen?
Also ich glaube, für mich ist der wichtigste Aspekt, und ich würde das mal ein bisschen bildlich sprechen, mir einen Plan zu machen. Vielleicht ist das Wort Strategie zu groß, aber mal einen Plan zu machen, wie ich damit umgehen möchte. Und wenn ich das mal übersetzen möchte, also metaphorisch oder Metapherebene, ich glaube, man sollte nicht mit einer stumpfen Axt in den Wald gehen und anfangen, Bäume zu schlagen, sondern sollte erstmal überlegen, wie ich meine Axt scharf bekomme. Dann gehe ich in den Wald und suche mir gezielt die Bäume aus. Ja, also ich muss irgendwie mir genau überlegen, wo will ich hin und was ist der Plan. Und dann kann ich, glaube ich, auch einen Mehrwert stiften, weil sonst stecke ich ohne Ende Zeit in etwas und bin danach total frustriert, weil keine Ergebnisse rumgekommen sind. Also ich würde immer dafür plädieren, Plan von etwas machen, Partner suchen, der helfen kann, und dann suchen und dann loslegen.
Cool, schönes Bild.
So ähnlich hätte ich es jetzt auch formuliert. Auf jeden Fall ist der Plan super. Aber tatsächlich, wenn man auch erstmal nicht weiter weiß, sondern einfach voranschreiten will und generell zukunftsorientiert nach vorne schreiten möchte, dann auch einfach machen. Also einfach mal sich die Zeit nehmen. Zeit und war nämlich auch ein gutes Stichwort. Die Zeit nehmen und auf Partner und Partnerinnen, die da unterstützen können, wie ihr oder uns, zukommen und fragen. Also das wäre so mein Wunsch an Unternehmen. Einfach rausgehen, fragen, Kommunikation und das Netzwerk, das hier schon besteht, nutzen.
Herzlichen Dank. Das ist ja fast eine Vielen Dank.
Kleiner Service-Hinweis. Das White Paper, das Arbeitspapier von der Posse Digital, das Dario angesprochen hat.
Ich rasche mal damit. Das gibt's tatsächlich.
Verlinken wir in den Shownotes und natürlich auch weiterführende Links zu den Unternehmen. Vielen Dank, dass ihr hier wart.
Dankeschön, hat Spaß gemacht.
Ja, danke für die Einladung.
Das war Geschichten mit Zukunft. Ein Podcast der Wirtschaftsförderung Lübeck.